SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Kommen wir zum nächsten Buch. Wir wechseln das Genre und zwar geht es nun um den neuen Gedichtband von Daniela Danz. Portolan heißt das Buch aus dem Wallstein Verlag, das auf Platz 3 der SWR-Bestenliste steht. Daniela Danz ist 1976 in Eisenach geboren und lebt heute als freie Autorin im thüringischen Kranichfeld. Sie schreibt Lyrik, Romane und Essays, sie verfasst Opernlibretti und promovierte über Krankenhauskirchen. Also eine vielseitig interessierte Autorin, die sich im neuen Gedichtband mit dem Meer beschäftigt, was der Buchtitel auch andeutet. Beate Tröger, vielleicht erklären Sie uns einmal, was unter Portolan zu verstehen ist.
Ja, dazu zeige ich jetzt mal diese Grafik auf dem Umschlag. Was Sie da sehen, sind die Kontinente und Linien. Und diese Linien, die auf diesem Umschlag zu sehen sind, die bezeichnen Seeorientierungsmarken. Also Portolankarten sind im 14. und 15. Jahrhundert entstanden, als die große Zeit der Seefahrer begann, um es auch darum ging, die Kontinente zu entdecken. Und diese Linien, die bilden die Orientierungshilfen. Wo ist ein Strudel, wo kommt man an den Hafen und so weiter und so fort. Und Sie sehen den Effekt, der sich damit einstellt, wenn man so eine Portolankarte anschaut. Das Land tritt hinter diesen Seewegen zurück. Und über diese Portolan-Metapher, Großmetapher, entwickelt Daniela Danz in ihrem Band eine zunächst einmal ganz konkrete Erforschung des Raums Meer und macht daraus dann aber auch wiederum eine Metapher, vielleicht kann man so viel erstmal sagen.
Wir hören jetzt zwei Gedichte aus dem Band, und zwar zunächst ein Seestück und dann ein Gedicht mit dem Titel Mariupol im Sommer 2018. Und dann sprechen wir vielleicht auch genau über diese Gedichte. Aus Portolan liest jetzt Sebastian Miro, bitte sehr.
Seestück. Das war teuer, aber es hat sich gelohnt. Wie anders das Zimmer jetzt wirkt. Alle, die hereinkommen, betrachten den Schiffbruch und schätzen die blanke Behaglichkeit ihres gefahrlosen Lebens. Alexa fragt ungefragt, was ist das Beste? Und gibt selbst die Antwort. Betrachten fern aller Not. Man lobt Alexa und stößt darauf an, während die Masten brechen und als Zahnstocher auf das Sideboard prasseln. Man erschrickt, prustet und ruft nach Alexa, sie soll einen Lappen holen, um die Gischt vom Tisch zu wischen. War das ein Sturm? Waren das noch Meere? Voll freier Männer, freiem Handel. So deutlich sieht man selten, wie das Blatt sich wendet, ergreift der Hausherr das Wort. Was für ein Asset im Portfolio. Ein echter Iwasowski. Wie gut, dass er das Meer gemalt hat, solange es noch schön war. Wie gut, das Geld rechtzeitig ins Trockene gebracht zu haben. Man lacht über das schiefe Bild. Alexa erläutert den Kontext. Mariupol im Sommer 2018. Ich bin bei euch. Traurige Züge im Morgengrauen. Süße Beeren nur eine Handvoll. Bittere Beeren zwei Eimer voll. Ich bin in dem Wind, der den Müll vor sich hertreibt. Bin die Decke über dem Kind, das hustet. Bittere Beeren, die ihr ganz allein pflücktet am verseuchten Wasser im toten Hafen. Ich bin in den abgelegten Uniformen aller Herrenländer. Im toten Kanarienvogel, der von der Stange fiel. Im bösen Wort. Im Handgelenk des Schweißers. In den Sätzen der Propaganda auf dem Flur, durch den ihr müsst. Im Weinen eines Mannes in der Dunkelheit. Im Türen zuschlagen. Und draußen ziehen die Schlote des Stahlwerks kilometerweit vorbei. Das Kind schläft unter der Blütendecke. Es weiß noch nichts. Ich bin bei ihm. Ich weiß noch nichts. Wir wissen nicht, was kommt. Ich bin in eurer Hoffnung. Süße Beeren, die wir gemeinsam pflücken, in eurer Hymne zur Abfahrt des Zuges am Gleis, bleibt ihr zurück. Ich bin schon voraus, zur Sicherheit.
Sebastian Miró las aus dem Gedichtband Portolan von Daniela Danz, erschienen im Waldstein Verlag, Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank. Daniela Striegel, vielleicht bleiben wir zunächst einmal bei diesem Seestück, in dem ein Bild des russischen Marinemalers Iwasowski auftaucht, aber auch eine Figur namens Alexa, die dann den Kontext liefert. Ja, worum geht es und in welcher sprachlichen Form ist das Seestück hier gehalten?
Also ich habe mich gefragt, ob das diese Computerfigur Alexa sein könnte, die hier befragt wird oder selbst Fragen stellt. Ich glaube, dass das Gedicht davon lebt, dass die beiden Sphären jeweils überbrückt werden. Also die Sphäre des Bildes, also der zweidimensionale Raum und die Gesellschaft in diesem Salon, die über das Bild spricht. Also die Massen des Bildes kippen als Zahnstocher auf die Theke der Menschen, die dort stehen. Auf der anderen Seite ist diese Alexa dann eben auch jemand, dem man zumutet, hier aufzuwischen, die also genauso gut eine Angestellte des Gastgebers sein könnte. Und damit spielt Daniela Danz, also damit, dass man nicht genau weiß, womit man es zu tun hat. Es ist natürlich jetzt ein ironisches Stück. Die Verfügungsgewalt über Kunst und über die Meere wird offenbar ausgeübt von Menschen, die das Sagen haben, die das Geld haben und die auf, sagen wir, auf sehr hohem Niveau sich beklagen darüber, dass die Zeiten sich geändert haben und das Blatt sich gewendet hat. Das ist ein Gedicht, das vielleicht eher einen Prosaton bevorzugt, während andere Gedichte in dem Band pathetisch, hymnisch aufgeladen sind und mit alten Formen spielen. Das ist eines von den eher sachlich gehaltenen.
Es wird mit alten Formen gespielt, manchmal werden auch vergangene Zeiten beschworen. Wenn man sich das Gedicht Mariupol im Sommer 2018 anschaut, das wir auch gerade gehört haben, da haben wir es mit einem lyrischen Ich zu tun, das beispielsweise von sich sagt, ich bin in dem Wind, der den Müll vor sich her treibt. Hubert Winkels, wofür könnte denn dieses lyrische Ich stehen?
Die beiden Gedichte, die wir ausgewählt haben, sind grundverschieden. Das erste ist sehr untypisch für den Band, muss man mal sagen. Ich finde es total gelungen. Es ist in jeder Silbe total klar, was es sagt, wo es endet, wie es die Botschaft transportiert. Das ist aber ganz anders als alle anderen. Das merkt man jetzt schon bei dem zweiten, dass die wenig miteinander zu tun haben. Erstens, man muss ja die Überschrift Mariupol im Sommer 2018 ist ja schon mal irgendwie, wirft ja verschiedene Fragen auf. Was fällt uns zu Mariupol ein? In der Regel hier, also wenn nicht gerade von Natascha Wodin, den Roman Sie kam aus Mariupol über ihre Mutter, ist Mariupol natürlich durch das Jahr 2022 sozusagen markiert, durch und durch, in dem drei Monate lang wohl der härteste Teil des Kriegs Ukraine gegen Russland spielte, was damit zu tun hat, dass Mariupol zur Hälfte aus einem Stahlwerk besteht, einem der größten Stahlwerke der Welt, das über viele Kilometer sich erstreckt, weil es Tunnel hat, aus schwerste Stahlkonstruktion. Und darin haben sich sozusagen die härtesten ukrainischen Kämpfer versteckt, von denen die Russen ja immer behauptet haben, das sind die Nazis. Also das sind die, nicht nur, dass sie es generell sagen, in diesem Fall sagten sie es, auch eine bestimmte Gruppe, deren Namen ich vergessen habe, hat sich da angesiedelt. Und es hat tausende Tote in diesen 2 Monaten gegeben. Der muss unendlich brutal gekämpft worden sein von Kämpfern, die vor dem Tod nie aufgeben würden. Das ist, was damit wesentlich verbunden ist. Und die Stadt ist seitdem sozusagen eine tote Stadt. Mal abgesehen davon, dass sie wahnsinnig ungünstig liegt, da an der Kerschbrücke, wo Russland wirklich Interessen massiv hat. Warum aber 2018, das heißt die Zeit davor? Die Zeit danach würde man auch noch verstehen, man würde auch 2022 verstehen, aber die Frage, warum 2018, wenn man kein sonstiges Indiz hat, müsste irgendwie aus dem Gedicht hervorgehen. Und meines Erachtens tut es das in gewisser Weise, weil, wie wir am Ende vom Gedicht gelesen haben, gibt es ja relativ komplizierte Zeitbezüge. Ne? Also die Sprecherin, die Erzählerin oder das lyrische Ich sozusagen geht über in die Elemente einer Stadt und ihrer Bewohner, identifiziert sich mit ihnen, aber man muss mehr sagen, es ist in fast sehr, sehr vielen Gedichten so, dass das Ich sich auflöst, das lyrische Ich, und sozusagen ein Subjekt-Objekt-Konglomerat bildet, auch so im metaphysischen Sinne, nicht nur sozusagen als lyrische Erfindung für eine Passage, sondern auch im religiösen Sinne, das wird ja auch mit vielen religiösen Bezügen untermauert.
Manchmal dachte ich, es ist sowas wie der Weltgeist.
Ja, natürlich, man kann auf Hegel kommen, aber vor ihm auch seine Vorbilder. Meister Eckhart ist zum Beispiel jemand, den Hegel sehr geliebt hat, aber es ist viel näher an Meister Eckhart sozusagen und die Innerlichkeitsvorstellung sozusagen des religiösen Mystizismus im Islam und im Katholizismus. Also das zieht sich durch das Buch, muss man sagen. Das ist jetzt hier nicht unmittelbar spürbar, aber es ist das Prinzip. Aber es weicht auch davon ab, also sie geht sozusagen über, also das Ich geht über in verschiedene Elemente von der geblümten Decke des Kindes bis hin zu waffenähnlichen Dingen, also eigentlich zu allem. Und am Ende des Ganzen, finde ich, dann wird das Gedicht, also ich kann es bis jetzt eigentlich auch nicht richtig lösen, man muss auch Gedichte nicht lösen können, aber sagen wir mal, ich bin sozusagen hängen geblieben dabei, dass sie sagt, in eurer Hymne zur Abfahrt bin ich des Zuges am Gleis, bleibt ihr zurück, dazu gehören dann die Betroffenen, die Kinder, alle, die genannt wurden, ich bin schon voraus, würde man auch noch verstehen. Ich bin möglicherweise auf den Titel bezogen. Ja? Ich bin schon voraus vor all dem Schrecken, vor all dem Grauen, das auf euch hereinbrechen will. Und dann die letzten beiden Wörter sind zur Sicherheit. Da ist ja nun wieder mit Sicherheit nicht gemeint, dass das Ich sich entzogen hat und nicht das Leid mitmacht, sondern wahrscheinlich würde ich das deuten als einen Zeitsprung, als einen metaphysischen Sprung, der die, mit denen sie sich identifiziert hat, rettet, indem sie sie aus der Zeit nimmt, durch das Verfahren, das sie mit ihrer poetischen Kraft selber anstrengt. Also sie rettet sie aus dieser Tragödie, die sich anbahnt im Gedicht, vielleicht nur für das Gedicht. So habe ich mir versucht, diesen Titel und dieses Ende des Gedichts miteinander zu verbinden.
Ich würde gern was ergänzen, was, glaube ich, wichtig ist für das Verständnis dieses Bandes. Es gibt einen langen Prosa-Gedicht-Text, der heißt Versenkung, der steht ziemlich am Anfang des Bandes. Und dieses Wort der Versenkung ist ja mindestens doppeldeutig. Ne? Also etwas wird ins Wasser versenkt oder in eine Grube versenkt, wie auch immer. Es geht am Anfang, habe ich gesagt, konkret um die Meere. Aber die Versenkung ist natürlich auch diese spirituelle oder metaphysische Dimension, die mitgedacht ist. Und diese Kipp Bewegung, von der Sie jetzt auch gerade gesprochen haben, die ist wirklich eine, die auf ganz vielen Ebenen dieses Bandes immer wieder durchgespielt wird. Also wir gehen von was ganz Realem, wir gehen von der Zerstörung der Meere, von der Umweltverschmutzung auch aus und dann kommen wir aber, indem wie diese Stimme sich auflöst, wie man das an diesem Gedicht gerade gut gesehen hat, immer auch genau in so eine Art, ja, ich würde sagen, wie überzeitliche Perspektive. Es ist ein ganz wichtiges Faktum, dass Daniela Danz sich sehr stark auch immer auf Hölderlin bezieht, Friedrich Hölderlin, der ja wiederum auch schon in seiner Dichtung auf die Antike zurückgeschrieben ist. Also es gibt eine ganz starke Historizität in dieser Dichtung. Und das Zweite, was ich noch ergänzen möchte, was, glaube ich, ganz interessant ist, Daniela Danz ist eben tatsächlich eine Autorin, die diese Kontexte, über die sie schreibt, reisend erforscht. Also die fährt wirklich seit, nicht jetzt in den letzten Jahren, ist es ja nicht mehr möglich, aber sie ist früher auch viel in Russland, in der Ukraine gereist. Es gibt religiöse Gedichte in dem Band, Hubert Winkels hat es gesagt, wo sie dann eben auch sich Lebensbedingungen der Kartäusermönche genauer angeschaut hat und so. Also wir haben es hier nicht mit einer Autorin zu tun, die, wie man sich es vielleicht so vorstellen könnte, immer im stillen Kämmerlein sitzt, sondern wirklich eine, die rausgeht und ihr Privileg, reisen zu können, auch nutzt. Und darüber, glaube ich, wird diese Anschaulichkeit der Gedichte, auch wenn sie dann in ihrer Deutung vielschichtig sind, doch irgendwie sehr angereichert, dass da so ein handfestes Erleben und Erfahren dahinter steht.
Ja, ich habe an die Grand Tour gedacht, der Adeligen, die durch Europa im 18. und 19. Jahrhundert gereist sind, der Jungen, um dort Erfahrung zu machen. Und wenn man ihre Danksagung liest, dann merkt man, dass die Grand Tour einer Lyrikerin von heute durch sämtliche Klöster, sämtliche Orden, also eben die Kartäuser, die Franziskaner, die Benediktiner, aber auch die Sufi-Mönche führt. Also das ist eine andere Form des Reisens. Und sie war auch, also die Autorin, auf einem Containerschiff und all das hat sie da hinein verarbeitet. Also das ist schon eine besondere Qualität, die sich auch auf die Sprache auswirkt, weil einige Gedichte ja bewusst so gebaut sind, dass sie diese Versenkung in der Sprache nachbauen, nämlich durch Wiederholung, also keine Refrains im üblichen Sinn, sondern Wiederholungen, die diese kreiselnden Sufi-Bewegungen, diese Tanzbewegungen der Derwische, wie wir sie kennen, nachvollziehen wollen. Das ist die eine Spur und die andere Spur führt eben in die Antike. Also Homer ist ein großer Bezugspunkt und es gibt einen Schiffskatalog wie in der Ilias, natürlich mit modernen Schiffen. Es gibt ein schönes Gedicht, das heißt Die Rinder des Helios, wo einerseits zitiert wird das Loblied, die hymnische Verehrung dieser Rinder des Sonnengottes aus der Antike und dagegen gehalten wird offenbar ein Schiffsunglück, bei dem Rinder krepiert sind und dann also massenweise die Leichen der Kühe auf dem Wasser getrieben sind und so weiter. Also sie versucht das kontrastreich gegenzuschneiden und das funktioniert, finde ich, fast immer gut. An einigen Stellen habe ich mir gedacht, es ist vielleicht zu sophisticated oder zu gelehrt oder es will zu viel zeigen. Also jetzt hat sie so viel Klöster besucht, jetzt muss auch was ins Gedicht, so ein bisschen forciert. Aber insgesamt ist schon ihre Sprachbeherrschung und auch ihr Gefühl für Rhythmus beeindruckend.
Der Ausdruck sophisticated ist im Zusammenhang ihrer Sufi-Bewunderung natürlich ein schöner Neologismus. Herzlichen Glückwunsch.
Portolan, der neue Gedichtband von Daniela Danz, erschienen im Waldstein Verlag, steht auf Platz 3 der SWR-Bestenliste im Januar. Vielen Dank.